Fahrenwald Stories, der Podcast aus Hannover Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid in unserem kleinen Podcast Fahrenwald Stories mit ein paar Folgen zum 60-jährigen Jubiläum des Freizeitheims Fahrenwald. Und 60 Jahre ist schon eine Menge Zeit. Wir wollen zurückblicken und das tun wir zusammen mit Dieter Wuttig, ehemaliger Fachbereichsleiter Bildung und Qualifizierung der Landeshauptstadt Hannover, und mit Ulrike Richter, langjährige Leitung des Freizeitheims Fahrenwald. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, ebenso. Danke für die Einladung.
Vielleicht starten wir mit einer kleinen Vorstellung, dass ihr noch mal was zu euch sagt. Namen habe ich ja schon verraten, aber in welchem Zusammenhang steht ihr eigentlich mit dem Freizeitheim und in welcher Zeit war das? Magst du anfangen, Uli?
Ja, also ich habe hier in 1998 angefangen. Das war noch in der Bauphase des Wiederaufbaus der Stadtteilkultureinrichtung, und ich kam aus dem Freizeitheim Listerturm, wo ich mit sehr viel Herzblut Stadtteilkulturarbeit gemacht habe, aber mich auch total gefreut habe auf diese neue Herausforderung für das neue Haus. Und ich habe sozusagen von 1998 bis 2005 hier gearbeitet.
Und Sie, Herr Wuttig?
Ich habe am 1.6.1979 im Kulturamt angefangen, war vorher in der Schulverwaltung und in anderen Bereichen der Stadtverwaltung tätig. Und als ich am 1.6.1979 meinen Dienst dort antrat im Kulturamt, auch in der Funktion als stellvertretender Kulturamtsleiter, dann war eben die Frage, was sind die Arbeitsschwerpunkte? Und ein Schwerpunkt neben allgemeiner Verwaltungsarbeit, Personal und Haushalt waren die Freizeitheime. Die heute Stadtteilkultureinrichtungen hießen damals noch Freizeitheime.
Ja, also wir heißen ja immer noch so, aber andere nicht, das stimmt. Andere nicht,
ja. Ja. Und vielleicht will ich mit zwei Sätzen nochmal auf die Gründungsphase der Freizeitheime in Hannover eingehen. 1961 wurde das erste Freizeitheim in Linden gegründet. Und dann Fahrenwald als zweite Einrichtung. Und der damalige Stadtrat Launroth, für Kultur zuständig, hatte die Vision, dass sich die Menschen in den Freizeitheimen versammeln können, Räume anbieten können und in einem Kreativbereich selbstständig, aber auch unter Anleitung tätig werden konnten. Es waren keine per se offenen Einrichtungen. Bei Veranstaltungen konnte man reingehen, aber es war kein offener Treffpunkt, sondern es ging immer angebotsorientiert.
Und da werden wir ja gleich auch nochmal drauf schauen, auch wie sich vielleicht Stadtteilkultur über die letzten 60 Jahre, was uns betrifft, aber sonst fast 65 Jahre in Hannover weiterentwickelt hat. Genau, Sie haben es schon verraten, Linden war das erste, wir waren dann das zweite. Freizeitheim Fahrenwald, 1965 entstanden. Und vielleicht beschreiben Sie beide auch nochmal, aus welcher gesellschaftlichen Stimmung heraus, Sie haben ja schon damit begonnen, sollte es eine Stadtteilkultur geben?
Ja, nochmal, es gab keine Stadtteilkultur, sondern es gab Orte, kulturelle Orte. Hier sollten sich die Menschen versammeln. Und wenn wir mal sagen 1965 und rechnen mal zurück, 1945, 20 Jahre nach dem Krieg, es hat nicht die Stimmung in der Bevölkerung gegeben, besonders aktiv politisch tätig zu sein, sondern man wollte irgendwo hingehen, sich mit anderen versammeln und dort seinen Neigungen nachgehen. Und man wartete auf ein Angebot. Und deswegen gab es auch große Räume, also Veranstaltungssäle, wo die größeren Vereine ihre Aktivitäten dann präsentierten. Und es gab Gruppenräume und Neigungsräume, kann man sagen, wo eben besondere Aktivitäten stattfinden konnten.
Und Aktivitäten, heißt das immer kreative, kulturelle Aktivitäten, bewusst keine politischen? Habe ich das richtig verstanden?
Also es war einfach von der Situation her so, dass die politischen Aktivitäten nicht per se aktiv angeboten wurden. Natürlich haben auch die örtlichen Parteien dann hier auch ihre Sitzungen abgehalten, aber aus dem Haus heraus hat es keine bewusste Politisierung der Bevölkerung gegeben. Das war noch nicht in dem Maße angesagt, der Resonanzboden war nicht vorhanden. Das ging dann erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre los.
Möchtest du was ergänzen?
Ja, ich weiß aus der Vergangenheit, dass also Geschichte von unten häufig die Schwerpunktthemen der Freizeitheime war, um dann sozusagen mit Zeitzeugen das aufzubereiten unter unterschiedlichen Aspekten je nach Stadtteilgeschichte.
Was heißt das, Geschichte von unten?
Ja, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus hier in Hannover.
Ja, aber das ging erst Mitte, Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre los. In der Anfangsphase war das Thema noch nicht so präsent.
Eher zusammenkommen, im gesellschaftlichen, kulturellen, kreativen Bereich gemeinsam was aktiv tun.
Ja.
Es gibt eine wunderbare Broschüre aus der Anfangszeit des Freizeitheims mit ganz tollen Bildern aus der Cafeteria, aus verschiedenen Werkräumen. Das erzählt so ein bisschen das, was Sie gerade beschrieben haben, in Bildern.
Ja, man kann das auch in der Personalstruktur feststellen. Es gab noch in den Anfangsjahren bis weit in die 70er, 80er Jahre hinein die Funktion eines Werklehrers. Das waren manchmal Künstler oder handwerklich besonders begabte Menschen, die dann andere im kreativen Tun, im Gestalten anleiten sollten. Und die Ära der Werklehrer veränderte sich dann im Laufe der Jahre. Und da kommen wir nachher nochmal vielleicht drauf zu sprechen. Es gab dann pädagogische Mitarbeiter, die dann natürlich auch ein politisches Grundverständnis mitgebracht haben. Aber das kann man an der Personalstruktur recht gut festlegen. Und wenn ich nochmal so auf die Phase der ersten Angebote hier an dieser Stelle zurückkommen darf. Der damalige Leiter bis weit in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, Ernst Walter, war ein Könner in der Unterhaltung der Senior. Und das Freizeitheim Farnwald war auch, wenn man Schwerpunkte versucht festzustellen, dann waren die Senioren sehr stark vertreten. Und wenn Ernst Walter in den Saal kam, dann rockten die älteren Leute und er genoss das auch und hat das auch wirklich sehr professionell gemacht und hat durch die Veranstaltung geführt.
Und Ernst Walter war auch der erste Leiter des Freizeitheims?
Nein, ich meine, es war der zweite, weil er vorher noch Stadionverwalter im Alfred-Stadion war. Da habe ich ihn noch als fußballspielender Jüngling kennengelernt. Also er muss dann der zweite gewesen sein.
Okay, wir kriegen hier richtig tiefe Einblicke heute. Also am Anfang waren es die Freizeitheime, es hieß nicht Stadtteilkultur. Wie hat sich das, wenn wir jetzt mal in der Zeitschiene weitergehen, wie hat sich es dann weiterentwickelt? Das, was wir heute Stadtteilkultur nennen.
Ja, wir sind ja jetzt sozusagen 70er, 80er Jahre. In den Anfang der 80er Jahre wurde hier im Freizeitheim Fahrenwald auch Geschichte von unten insofern erarbeitet, weil Marianne Heidenbusch als pädagogische Mitarbeiterin dann hier Leitung wurde und das Thema weltliche Schule aufgegriffen hat, weil die Nachbarschule in der die Grundschule Allemannstraße damals zur reformpädagogischen Schule in den 20er Jahren weltliche Schule gehörte.
Das heißt, Sie haben Themen aus dem Stadtteil aufgegriffen und die ja, mit Leidenschaft als Hobby-Historiker.
Die wurde wiederum mit Zeitzeugen, aber auch mit Schülerprojekten aufgearbeitet, weil auch in den 80er Jahren das Thema Community Education aufkam, die Öffnung der Schule in den Stadtteil und auch die Öffnung der Einrichtungen wie ein Freizeitheim mit anderen Kooperationspartnern zusammen Themen gemeinsam abzuarbeiten. Und also, für die Öffentlichkeit aufzubereiten.
Also das Thema Kooperation, Vernetzung Ist was dazugekommen ist? Was ist noch später hinzugekommen?
Also erstmal Vernetzung ist dazugekommen und ich glaube, das Motto hat sich auch gewandelt. Wenn man in den 60er und noch in den 70er Jahren gesagt hat, jeder, der möchte, kann ja zu uns kommen, gab es dann eine Öffnung, einen Wandel in den Stadtteil hinein und man hat stadtteilrelevante Themen, aber insbesondere Kooperationspartner aufgesucht. Und Schule war ein ganz wichtiger Kooperationspartner in den Anfangsjahren. Und dann in der späteren Folge, dann in den 90er Jahren, war eben die Frage, wie kann so eine Einrichtung, eine kommunale Einrichtung, auch noch in den Stadtteil als Kooperationspartner hineinwirken. Und dann gab es das Verwaltungsreformprojekt Vernetzte Dienste, das ging mehrere Jahre. Und hier in diesem Haus war dann auch die Zentrale. Man hat sich hier getroffen und hat sich über die Belange im Stadtteil, und das ist ja auch ein relativ großer Bezirk, das sind ja etwa 65.000, 70.000 Menschen, die hier in diesem Stadtbezirk wohnen, leben und teilweise auch arbeiten. Und von daher gab es eben unterschiedliche Ansatzpunkte, in den Stadtteil hineinzugehen. Aber dazwischen kam dann die Schließung dieses Hauses.
Da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal vielleicht noch, um den Bogen jetzt noch bis ins Heute zu ziehen. Wo steht denn Stadtteilkultur heute? Die Gesellschaft hat sich ja verändert über die letzten 60 Jahre. Die Freizeitheime haben sich weiterentwickelt. Das haben Sie ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Wir sind jetzt gerade in den 90ern gelandet. Jetzt sind wir ja noch mal 30 Jahre später. Wo sehen Sie denn die Stadtteilkultur heute? Wie würden Sie die beschreiben? Was ist vielleicht auch das Besondere daran?
Also ich könnte aus meiner praktischen Kulturarbeitserfahrung sagen, dass sie meistens so im Schnittpunkt so von heterogenen Zielen, Erwartungen und Voraussetzungen aus dem Stadtbezirk sich entwickelt. Also sie ist ja kein einmaliger Akt wie eine Aufführung von einer Sinfonie oder so, sondern das ist ein Gruppenprozess, der ganz zielgruppenhaft erarbeitet wird zu bestimmten Themen, die aktuell sind.
Also ist das auch dieser von unten Aspekt, den du eben schon bei der Geschichte erwähnt hattest?
Ja, diese Themen kommen ja aus der Stadtgesellschaft heraus und man diskutiert gemeinsame Umsetzungsmöglichkeiten im Stadtteilzentrum oder auch vor Ort im Stadtteil, sei es straßenbezogen oder auch in Kooperation mit Künstlern, mit sozialen Einrichtungen für die Kinder, Jugend, Senioren heute, die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, Migrantenvereine und Flüchtlingsheime. Und man versucht eigentlich kulturell, gestalterisch, handwerklich, kreativ, künstlerisch etwas umzusetzen, um ein Thema öffentlich zu machen.
Und das ist neu, würdest du sagen?
Die Herangehensweise ist insofern, dass sehr viel mehr Beteiligungsprozesse gefragt werden. Ich organisiere nicht als Leitung eines Freizeitheims alleine ein Programmangebot.
Sondern Augen auf, Ohren auf, was sind die Bedarfe?
Aber ich kann auch sagen, solch ein Freizeitheim hatte immer drei Säulen. Eine Säule ist die Vermietung der Räume und auch da zu schauen, dass das mit sehr guten Qualitätsstandards im Hintergrund ist. Das zweite ist die Organisation von Veranstaltungen, sei es jetzt Konzerte, Theaterveranstaltungen in Kooperation mit anderen erfahrenen Einrichtungen, wie zum Beispiel Musikhochschule oder anderen kreativen Künstlern in Hannover. Und die dritte Säule ist die Projektarbeit für Erwachsene, Kurse, Seminare in Kooperation mit der Volkshochschule und anderen Bildungsträgern oder aber die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit. Stadtteilbezogen, aber auch vernetzt übergreifende Themen mit der gesamten Stadtteilkulturarbeit.
Bisher hatten wir jetzt vor allen Dingen über die Säule 2 und 3 gesprochen, über die 1 noch gar nicht, aber das ist natürlich auch eine der wesentlichen Aufgaben von Stadtteilkultur, günstig Räume für Vereine, für Initiativen anzubieten.
Also zu der ersten Säule, Räume anzubieten, das war in der Tat anfangs ein Standardproblem. Mit welcher technischen Ausstattung sind die Häuser eigentlich versehen? Also gerade im gesamten Medienbereich, das war, ich will es mal ganz zurückhaltend sagen, relativ dünn. Das hätte sich alles verbessern können in den ganzen Jahren und ich hoffe, dass es jetzt einen gewissen Standard gibt. Aber ich glaube, Es gibt immer noch Defizite in dem Bereich. Das ist aber auch eine Frage der Finanzausstattung. Und dann gab es aber auch ein Problem mit der Miet- und Benutzungsordnung. Gibt es ja einen öffentlich-rechtlichen Anspruch. Also eigentlich kann jeder einen Raum mieten. Und nun muss man natürlich als räumlicher Gastgeber immer aufpassen, wer kommt eigentlich hier ins Haus. Und mit zunehmender politischer Polarisierung gibt es natürlich auch manchmal Partner hier im Haus oder Mieter, die man nicht so ganz gerne im Haus hat. Und da ist dann auch schon manchmal versucht worden, über die Miet- und Benutzungsordnung eine gewisse Einschränkung zu ermöglichen, wenn es eben Parteien sind, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agieren.
Sprechen Sie über heute oder sprechen Sie jetzt auch im Rückblick?
Auch im Rückblick, das ist ja im Rückblick passiert. Ne? Also ich persönlich bin ja in meiner Rolle vom Verwaltungsgericht als städtischer Vertreter verklagt worden, dass ich die Republikaner ins Freizeitheim Dörr lassen musste. Und da haben wir Widerspruch eingelegt und da hat auch das Oberverwaltungsgericht Celle gesagt, es gibt einen öffentlich-rechtlichen Nutzungsanspruch und diese politische Gruppierung muss in ein Freizeitheim gehen. Also die Rechtsprechung war da sehr eindeutig und sie ist auch heute noch eindeutig. Wir erleben aber, dass natürlich auch zum Beispiel die AfD, die ja nicht verboten ist, aber sicherlich durch rechtsradikale Tendenzen kontaminiert ist, dass diese AfD auch einen Anspruch hat, in diese Häuser zu kommen. Und da muss man eben versuchen, die Miet- und Benutzungsordnung noch weiter zu schärfen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat es schon in den 2000er Jahren den Versuch gegeben, einen Passus in die Miet- und Benutzungsordnung aufzunehmen, soweit es eben nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht. Aber solange eine Partei nicht verboten ist, hat sie allemal den Anspruch. Ne?
Das ist interessant, dass das ein Thema ist, was sich schon über viele Jahre hinzieht oder immer wieder hochgespült wird in verschiedenen Kontexten. Wir haben ja eben so ein bisschen über Änderungen, Veränderungen, Neuerungen gesprochen. Was sind denn Dinge, wo Sie ihr sagen würdet, das ist eigentlich seit 1965 bis heute gleich geblieben?
Figurentheaterspiel für Kinder.
Ein ganz konkretes Beispiel, okay.
Ja, ich habe jetzt auch mehr mit dem Theatrio Figurentheaterhaus zu tun. Wir schreiben ja das Jahr 2025. Aber ich weiß, als ich 84 im Listerturm angefangen habe, war eine der ersten Aufgaben, Kindertheater und Figurentheater in Kooperation mit dem damaligen Jugendamt zu organisieren, weil die Freizeitheime waren Spielorte und die Kindergärten sind vormittags ins Haus gekommen. Und das hat es schon in den 70er Jahren gegeben, also Figurentheater Seiler, welches ja jetzt sein auch 50-jähriges Jubiläum und noch älter gefeiert hat. Der Seiler hat mir viel davon erzählt und wo ich dachte, guck mal, die Freizeitheime in den 60er Jahren waren auch schon Spielort der Figurentheater.
Also es gibt bestimmte Angebote, die es schon am Anfang gab und über die ganze Zeit, wie zum Beispiel auch, wir haben in so alten Programmheften gestöbert. Das war ganz spannend. Da gab es natürlich Sachen wie Töpfern, das haben wir heute immer noch. Das gab es auch schon ganz am Anfang. So Dauerbrenner, sage ich mal. Aber es gab natürlich auch andere Angebote, die man heute jetzt nicht mehr hat. Und das reicht dann von Fußpflege bis zu Science-Fiction-Clubs. Also auch ganz lustige Sachen dabei.
Das Besondere am Standort Freizeitheim Fahrenwald war, dass man im Keller als Musiker kleinere Übungsräume anmieten konnte, um dort zu proben. Da ich heute selber musiziere und weiß, wie schwierig das ist, solche Räume zu finden als Übungsräume, habe ich gedacht, im Freizeitheim Fahrenwald gibt es das heute nicht mehr.
Nee, ne, das ist dann natürlich auch dieser Mischnutzung ein bisschen dann zum Opfer gefallen. Da braucht man ja schon speziell schallisolierte Räume, damit es möglich ist, dass in den nächsten angrenzenden drei Seminarräumen noch was anderes stattfinden kann. Aber das sind dafür Aufgaben, deren sich das Musikzentrum ja auch angenommen hat, die Probenräume vermieten, ne, in den Bunkern.
Ja, und die Wurzel des Musikzentrums liegt ja auch ein bisschen im Kulturamt. Ja. Und von daher war es halt auch logisch, beim Wiederaufbau des Hauses die Frage zu stellen, brauchen wir eigentlich noch Übungsräume? Und in Erinnerung an diese Übungsräume, an die Nutzung dieser Übungsräume, war es natürlich auch kompliziert zu sagen, nein, das machen wir nicht mehr. Denn immerhin haben die Scorpions in den Anfangsstunden hier geübt.
Hier im Freizeitheim, ne?
Im Freizeitheim. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich die Wiege des Korbjes, aber...
Ja, zum 60. Jubiläum haben wir sie natürlich auch eingeladen, ist klar.
Ja, ne? Ja, Herr Meile war dann hier mit seinen anderen Mitstreitern, auch im Tonstudio. Ja, aber was ist von damals noch übrig geblieben? Ich glaube, wenn man das so heute auch nach 60 Jahren sagt, dieses Haus oder diese Einrichtungen sind für diejenigen, die etwas machen wollen, immer noch gute Adressen, aber auch, und das ist dann doch dazugekommen, verstärkt Kooperationspartner. Natürlich aus dem Stadtteil heraus, aber auch überörtlich. Wenn also große Themen auf bundesrepublikanischer Ebene, manchmal auch auf Europaebene ausgerufen werden, dann fragt man in der Verwaltung, wer ist ein geeigneter Kooperationspartner, wo kann das adressiert werden, wie wird es umgesetzt. Und dann kommt man sehr, sehr schnell in der Stadtverwaltung auch auf die Idee zu sagen, da müssen die Freizeitheime mitmachen.
Ich merke das auch, wir sind attraktiver Kooperationspartner, vor allem natürlich auch dadurch, dass wir Räumlichkeiten haben. Ja. Viele Vereine, viele Künstlerinnen, Künstler, Initiativen, die was machen wollen, die haben Ideen, aber denen fehlen die Räume.
Ja, und jetzt haben Sie doch mal das Stichwort Räume genannt, was also anfangs 60er Jahre Kapital war und sich dann die jeweils verantwortlichen Leiter an dem Vermietungsgeschäft festgehalten haben. Wir haben ja immer dann intern so ein Ranking gehabt. Welches war das umsatzstärkste Haus? Und dann haben die immer gesagt, wir bringen euch doch Geld. Wir vermieten doch so viel. Und dann hat es aber die andere Öffnung gegeben. Natürlich Vermietung, ja, im Sinne der Pflichtaufgabe, aber wir wollen auch eine Kür machen. Und die Kür spielte sich dann in den unterschiedlichsten Formaten, Veranstaltungen, Kurse, Projekte, manchmal auch Projektwochen, spielte sich im inhaltlichen Spektrum ab. Und man kann diese 60 Jahre als Ganzes auch so durchaus skizzieren, dass es einen Wandel gegeben hat. Und dieser Wandel ist eben auch durch die gesellschaftlichen Prozesse forciert worden.
Wie würden Sie den beschreiben, diesen Wandel? Also auch den gesellschaftlichen Wandel, der sich dann reflektiert im Wandel der Stadtteilkultur.
Ja, ob das dann immer so zusammenpasst, müsste man nochmal genau schauen. Aber die Freizeitheime aus dem Selbstverständnis heraus haben gesagt, wir müssen uns mehr öffnen und wir müssen uns aktuellen Themen stellen. Da waren natürlich die ökologische Fragestellungen waren wichtig, aber auch allgemein politische Fragestellungen. Und Ulrike Richter hat das vorhin nochmal deutlich gemacht, die Aufarbeitung der örtlichen Geschichte im Nationalsozialismus. Da waren die Freizeitheime, insbesondere Mühlenberg, aber auch der Listerturm und Stöcken, die waren federführend in der Aufarbeitung der KZ-Außenlager. Und die haben auch Akzente gesetzt. Bis hin, wenn man die Linie verfolgt, das Zeitzentrum Zivilcourage ist heute gegründet und die Vorarbeit haben die Freizeitheime geleistet, weil sie sich dem Thema gestellt haben. Und insofern glaube ich schon, dass es natürlich gesellschaftliche Prozesse einerseits gegeben hat. Das Haus hat versucht, oder die Häuser haben versucht, dem zu entsprechen. Ich hätte mir manches Mal mehr gewünscht, dass es noch eine stärkere Impulsfunktion gegeben hätte. Also auch ein bisschen mehr agieren.
Nicht nur reagieren.
Nicht nur reagieren, auch agieren, reingehen in die entsprechenden Themen. Und wenn ich mir jetzt das heute anschaue und ich komme ins Haus, dann ist ja dieses Stichwort Demokratie in diesem Haus gut vertreten. Man macht sich ja Gedanken darüber. Und ich finde, wenn wir jetzt 60 Jahre Freizeitheim anschauen, um mal diesen Aspekt schon hinten gleich aufzunehmen, dann ist das ja ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass eben auch diese politische Fragestellung, in welcher Gesellschaftsform wollen wir eigentlich leben, dass sie hier beheimatet ist. Und dann hat Ulrike ja vorhin gesagt, die Stadtbevölkerung hat sich auch geändert. Und wenn ich ins Haus komme und sehe, wie viele Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft hier vertreten sind, wie selbstverständlich und wie kooperativ das zugeht, wie man sich gegenseitig begegnet, dann ist dieses Haus auch ein gutes Beispiel, dass auch Begegnungsformen praktiziert werden.
Ja, ich erinnere auch, 2001 bis 2005 hat die Stadt Hannover ein Handlungsprogramm gehabt mit diesen Leitthemen urbane Lebensqualität, Ausgleich statt Spaltung und demokratische Teilhabe. Das sind übergeordnete Leitthemen gewesen, die wir als Häuser aufgegriffen haben, um zu überlegen, wie wir das eben mit diesen Beteiligungsprozessen der Nutzergruppen im Haus und aber auch darüber hinaus vor Ort mit Kooperationspartnern umsetzen und da auch nochmal generationsübergreifend und nationalitätenübergreifend.
Und ich möchte jetzt mal so den Versuch machen, in diese schwierige Phase der 90er Jahre reinzugehen, wo dieses Haus mit dem Asbestvorfall...
Vielleicht skizziere ich nochmal kurz, was passiert ist, bevor Sie es analysieren. Es gab ja den Bau 1965, dann sollte... ja, das 25-jährige Jubiläum stattfinden mit einigen kleineren Umbaumaßnahmen im Haus, Fahrstuhl etc. Und bei der Gelegenheit wurde entdeckt, huch, da ist ja Asbest. Das hat dazu geführt, dass das Jubiläum, das 25-jährige, nicht stattfinden konnte, sondern das Haus erstmal geschlossen wurde und eine große Diskussion anbrach, was macht man damit? Wird es saniert, teuer saniert? Und erst 9 Jahre später circa gab es dann eine Neueröffnung. Und das ist ja auch die Zeit, wo Sie sehr aktiv waren. Ne? Dann analysieren Sie doch mal aus Ihrer Perspektive. Was ist da passiert?
Naja, ich habe mich überhaupt nicht drauf gefreut. Ne? Ich war im Urlaub und ich bekam einen Anruf von Marianne Heilenbusch. Das Haus soll geschlossen werden. Was machen wir? Und
das war die damalige Leiterin.
Ja, das war die damalige Leiterin. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn es eben diese Asbestvorfälle gibt, es ist nicht nur ein lokal festzustellender Asbestvorfall im Bereich Fahrstuhl, sondern man muss noch mal in Erinnerung rufen, wir sind 60er Jahre und in den 60er Jahren galt Asbest als geeigneter Baustoff, wenn es darum ging, Brände zu verhindern. Und auch die anderen Einrichtungen, insbesondere Linden und Ricklingen, die ja in dieser Phase auch gebaut worden sind, haben auch Asbestvorfälle, nur wir haben daraus gelernt, bloß nicht rangehen, wenn man das freisetzt, dann wird es problematisch. Also war dann die Entscheidung, nicht nur Teile des Hauses werden stillgelegt, sondern das ganze Haus wird stillgelegt und deswegen gab es auch die Interimsphase dann in der Schule Allemannstraße und eigentlich sind alle in der Verwaltung davon ausgegangen, dass dieses Haus nie wieder aufgebaut wird.
Warum?
Naja, wir waren in der Haushaltskonsolidierung, wir haben mehrere Haushaltskonsolidierungen gehabt und mussten Geld einsparen. Und dann hat man im investiven Bereich keine Spielräume. Und dann ging es ja um die Frage, wie teuer wird das? Also die Asbestsanierung hat, ich weiß es nicht mehr genau, war zwischen 4 und 6 Millionen gekostet. Man musste das Zeug ja irgendwie wegräumen. Und was dann hier an diesem Standort passieren sollte, da gab es sehr abenteuerliche Überlegungen. Ich war zwischendurch dann mit einigen anderen aus der Sanierungsabteilung unterwegs, weil in dieser Phase auch der Farnwalder Park neu gestaltet wurde. Mhm. Da war ja die Bundesbahn mit einem Betriebsgelände und es gibt ja da die alten Stallungen.
Vom ehemaligen Militärreitinstitut
ja,
noch?
Und ich habe ein sehr starkes Auge auf diese Liegenschaften geworfen, weil ich das erstmal gut fand, Kultur in alten Räumen. Und dann die Öffnung zum Park, das war auch eine interessante Standortfrage. Und es hat auch zwischendurch schon, ja, ich will nicht sagen konkrete Planungen gegeben, aber wir waren schon so weit, dass wir uns das gut vorstellen konnten. Dann ging es aber immer wieder darum, nein, da werden wir das nicht schaffen finanziell und wir müssen den Standort vorne aufbauen. Und es gab eine fast legendär zu nennende Sitzung mit dem damaligen Kämmerer, ein CDU-Mann. Und der sagte dann in der Sitzung, wir haben kein Geld, 8-9 Millionen Wiederaufbaukosten. Und ich hatte immer noch mal wieder versucht zu argumentieren. Und mit einem Mal sagte er, das sind rentierliche Schulden. Ich kannte diesen Begriff noch gar nicht. Rentierliche Schulden. Und das war sehr überzeugend für mich. Und er sagte, wir machen das.
Was war damit gemeint?
Es ist eine Investition, die sich lohnt. Wir bekommen eine wie auch immer zu definierende Rendite.
Nicht unbedingt auch nur finanziell gemeint.
Nein, gesellschaftlich gemeint. Aber er sagte dann, wir müssen mit dem Haus was verändern. Es wird nicht wieder so groß aufgebaut. Und es gab einen tragischen Glücksfall. Es gab, ja. es gab nämlich den Rechtsanspruch auf Kindertagesstättenplätze. Und das war dann die Mission, dass ich zur Aufsichtsbehörde, die diesen Finanzaufwand nicht genehmigen wollte, bin ich dann zur Aufsichtsbehörde gegangen und habe gesagt, wir wollen dort eine Kindertagesstätte reinbauen. Und das war natürlich in Ordnung, gab ja einen Rechtsanspruch. Und dann sagte mir der Leiter der Abteilung damals noch so, Herr Willich, dann kriegen Sie eine Kindertagesstätte mit 4 Gruppenräumen. Jo, habe ich gedacht, ich brauche das grüne Licht, aber Kita kommt rein. Und da braucht man jetzt nur noch eine fachkundige Planerin. Und Gudrun Brauch vom Hochbauamt hat dann dieses Haus so geplant, wie wir es heute vorfinden.
Mit ein bisschen mehr als 4 Gruppenräumen.
Ja. Das Haus ist im Innenbereich transparenter geworden, interessanter geworden, moderner im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war natürlich dann ein Abenteuer, die Planung und dann auch die Realisierung.
Sie beschreiben das, als sei das relativ schnell gegangen, aber wenn 1990 die Schließung war und 1999 erst der Wiederaufbau, dann hat sich ja diese ganze Diskussion, soll es wieder aufgebaut werden, soll es nicht wieder aufgebaut werden, über ein paar Jahre hingezogen.
Ja.
Oder?
Ja, natürlich. Aber es wurde ja nur sektoral geschlossen. Also Betrieb konnte in bestimmten Räumen nicht stattfinden und dann musste man vielleicht nochmal genau nachgucken, wann hier der Schlüssel abgezogen wurde. Aber es war dann schon in der ersten Hälfte der 90er Jahre und man muss das so sagen. Es ging ja nicht um die Frage, von Anfang an wird es aufgebaut oder nicht wieder aufgebaut, sondern es waren sich alle maßgeblichen Leute in der Stadtverwaltung einig, es wird nicht wieder aufgebaut.
Okay. Ja. Und was hat dann den Wandel gebracht?
Naja.
Die Kita-Entscheidung?
Ja, auch. Und vielleicht die Penetranz weniger Beteiligter.
Von Ihnen?
Ich sagte weniger Beteiligter. Es gab natürlich auch Initiativen hier im Stadtteil. Und der Bürgerverein war sehr engagiert. Da muss man Herrn Estermann nennen.
Der ehemalige Reitstiefelmacher, genau. In der Dragoner Straße?
Ne, er war ja hier in der Farnweiler Straße, glaube ich, hat er sein Geschäft gehabt.
Okay. Oder in der, weiß ich, hier in der Dragoner.
Dragoner, ja, na gut. Und auch die örtliche Politik. Und es war nicht nur der Bezirksrat, sondern es war insbesondere der Ratsherr Arthur Specht von der SPD, aber auch Herr Lorenz von der CDU. Die waren nicht dagegen, aber die Kraft kam dann im politischen Raum, insbesondere von Arthur Specht. So, es hat zig Sitzungen abends gegeben hier im Stadtteil bei den politischen Organisationen oder auch mit dem Bürgerverein. Und dann war eben die Frage, was kommt wieder zurück, was kriegen wir wieder? Und als wir dann die Neubaupläne vorgestellt haben, waren doch viele sehr, sehr überrascht, aber auch zufrieden. Und ich denke, maßgeblich war natürlich auch die Entscheidung des Kämmerers zu sagen, naja, es lohnt sich auch Schulden zu machen, weil die Stadtteilbevölkerung ja anschließend etwas davon bekommt. Und man muss sich das mal, wenn man es mal 2000 nimmt, knapp 99, und jetzt 2025, 26 Jahre, wie sich dieses Haus doch hier im Stadtteil als kulturelle Adresse etabliert hat, das ist schon bemerkenswert. Ne?
Uli, ich möchte dich nochmal abschließend fragen. Du bist ja, hast du am Anfang gesagt, 98 hierher gekommen, aber du warst ja vorher im Listerturm. Das heißt, 98 lief der Bau schon eine ganze Weile, aber vorher hast du es ja aus der List selber Stadtbezirk beobachtet, vielleicht auch begleitet. Wie war diese Zeit aus deiner Perspektive? Was gab es da für Aktionen, Aktivitäten, um für die Stadtteilkultur, für das Freizeitheim zu kämpfen?
Ja, damals war ja seit 1993 die pädagogische Mitarbeiterin Franziska Schmidt hier. Und Franzi hatte ja auch Kulturpädagogik studiert. Das war sozusagen die Frage nach der Qualität der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit. Worin besteht die? Da haben wir sehr viele Diskussionen geführt und auch ein neues Konzept diskutiert und auch mit allen Kolleginnen und Kollegen in den Stadtbezirken neu entworfen. Und vor Ort hat Franzi als Beispiel das mobile Kindermuseum ins Leben gerufen. Sie hat dann einfach einen Bauwagen genommen und mit Eckart Hering, der ja vorher im Haus als Hausmeister Heimwart gearbeitet hat und er hatte sehr viel technische Fähigkeiten. Franzi und Eckart haben einen Bauwagen umgebaut zu verschiedenen Themen. Mal zum Kinderkino, mal als ägyptische Grabkammer. zu einer Ausstellung wie Reise in die Ewigkeit, sehens- und erlebenswert für große und kleine Menschen. Und sie sind mit dem Bauwagen und einem Trecker an Orte hier in den Stadtteil gefahren, wo die Kinder dann direkt neben der Schule oder neben dem Kindergarten diese Angebote wahrnehmen konnten.
Aufsuchende Kulturarbeit sozusagen.
Ja, und sie sind dafür auch preisgekrönt worden. Im Rahmen der Städtepartnerschaften sind die auch mit dem Trecker und dem Bauwagen nach Polen gefahren und haben dort ihr Kinderkulturangebot gemacht. Und Franzi hatte immer wieder verschiedene Themen, die sie dann in diesen Bauwagen eingebaut hat.
Das heißt aber, dass sozusagen in der Zeit, wo dieses Haus nicht wirklich oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stand, habt ihr euch, hat Franziska Schmidt, haben die MitstreiterInnen sich da was einfallen lassen, was kann man stattdessen machen, um präsent zu sein im Stadtteil?
Ja, genau.
Die Kultur zu den Menschen bringen, Bauwagen bauen.
Ja, genau. Das fand ich ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ich war damals noch im Listerturm und unser Part war mehr die Ökologie, weil 1991 hat es ja in Rio de Janeiro einen Weltkongress gegeben zum Thema Umweltschutz und ökologische Fragen. Und da ist ja weltweit dann der Punkt Agenda 21 unterzeichnet worden, dass sich die europäischen Staaten um mehr Umweltschutz und mit den gesamten Zielen auch in eine kommunale Einbindung kümmern. Und dadurch hatten wir auch den Auftrag, als Freizeitheime umfeldbezogener ökologisch zu arbeiten. Das war damals als Stadtteilkultur ökologische Ausrichtungen zu sehen noch nicht ganz so da. Und deswegen war zum Beispiel im Listerturm, weil das ja bei der Eilenriede liegt, immer der Anspruch Natur, Erlebnispfade, Waldkindergarten. Und später haben wir aus diesen Gedanken heraus auch den Kinderwald entwickelt. Und wir waren also schon mobil mit verschiedenen Themen unterwegs.
Und hast du die Leute in Farnwald, Herr Wuttig hat ja eben diesen Bürgerverein oder wie hatten Sie es genannt? Diese Bürgerinitiative, Bürgerverein Farnwald, die für den Erhalt des Freizeitheims oder den Wiederaufbau gekämpft haben. Hast du die auch als so eine starke Macht hier vor Ort erlebt oder wie habt ihr zusammengearbeitet?
Ich habe Herrn Estermann kennengelernt und auch verschiedene Frauen, die sehr engagiert waren. Und wir haben ja das Haus am 5. September 1999 wiedereröffnet. Und die waren natürlich eingeladen bei der Wiedereröffnung und haben auch aus ihrer Sicht nochmal erzählt, warum sie das gut finden, dass es dieses Bürgerhaus wieder gibt. Und wir haben jährlich danach mit diesen Menschen, die sich so engagiert hatten, ein Fest gefeiert. Wir hatten immer Anfang September ein Fest und hatten uns einen schönen Kulturabend überlegt mit gemeinsamem Essen und Trinken. Und die Alten haben das geliebt. Das fanden die gut, in Kontakt zu kommen als Bürgerverein, der ja eigentlich sehr alteingesessen war, mit Künstlern und jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt hier was Neues auf die Beine stellen. Das war sehr interdisziplinär, lustig und witzig.
Also Begegnung im besten Sinne von sehr unterschiedlichen Leuten.
Wir haben viel
Leuten.
Gelacht, wir haben viel gefeiert und sie kamen ja auch immer wieder und dann haben sie gesagt, wollen wir nicht einfach mal eben Kaffee trinken, ich habe noch mal eine Idee.
Das ist was wir vorher noch gar nicht so genau ausgesprochen haben, aber was ja auch eine der zentralen Aufgaben von Stadtteilkultur ist, zumindest in meinen Augen, Leute zusammenzubringen, Begegnung zu initiieren und Austausch.
Ja. Das Stichwort Begegnung habe ich vorhin einmal zart genannt. Das ist auch das neue.
Zu zart, Herr Wuttig. Ich hatte es nicht mehr.
Nein, das neue, also nicht das alleintragende Merkmal, aber ein weiteres Merkmal, eben durch Kooperation Begegnungen zu ermöglichen und Prozesse in Gang zu setzen. Man muss nicht alles selbst machen. Wichtig ist aber, dass jemand weiß, welcher Weg nötig ist und dann aber auch ein paar logistische Hilfsmittel zur Verfügung stellt.
Ja, als Beispiel dazu haben wir 2002 dann hier auch eine Nutzerbefragung durchgeführt. Und da kamen ja unterschiedliche Rückmeldungen und unter anderem vom Bürgerverein eben zurückkommt von damals, man konnte hier ja Tanzabende erleben. Und von den jüngeren Leuten, ja, wir könnten doch auch mal eine Disco ab 30 machen. So, dann habe ich gedacht, dann machen wir Tanzabende, nennen es aber nicht Tanzabend, sondern Disco ab 30. Und der Bürgerverein ist gekommen und die jungen Leute und Erwachsenen alleinerziehende Väter und Mütter. Es war ganz bunt hier im großen Saal. Und dann haben wir hier auch getanzt ohne Ende, alt und jung. Und das fand ich echt witzig.
Und das habt ihr regelmäßig gemacht?
Das haben wir, glaube ich, 3 Jahre gemacht. Und das war immer ein total guter Zulauf, bis es plötzlich irgendwann weniger wurde und ich mich dann gefragt habe, woran liegt das? Und weil es weniger wurde, haben wir dann gesagt, dann beenden wir es.
Ja, Bedarfe verändern sich ja auch oder es gibt andere Akteurinnen und Akteure, die bestimmte Aufgaben übernehmen, dann ist ja auch gut.
Ja, als Beispiel war dann aus der Nutzerbefragung ja gewesen, kann es einen hauseigenen Chor geben? Das hatte ich immer ein bisschen an die Seite geschoben, weil man mit anderen Projekten beschäftigt war. Und da habe ich dann 2003 habe ich dann gedacht, weil die immer wieder kamen und sagen, wann kommt denn jetzt endlich mal dieser hauseigene Chor? Und dann habe ich gedacht, okay, Kontakt zur Musikschule. Und dann im vernetzten System haben wir eine Chorleitung gefunden und dann haben wir einen Hauschor gegründet. Mit Eltern aus dem Kindergarten, mit Besuchern aus der Bibliothek, mit Leuten aus dem Bürgerverein und haben dann gesungen. Und ich bin auch in diesen Chor gegangen, habe auch mitgesungen, weil ich das doch mal erleben wollte, wie das ist, mit solch engagierten Leuten jetzt einfach nur aus Spaß zu singen und nicht in politischen Diskussionen zu überlegen, wie wir welches Projekt machen.
Sie hatten eben schon geschildert, Herr Wuttig, es gab ab der Neueröffnung, der Sanierung 1999 dann auch ein Familienzentrum im Haus. Die feiern auch mit uns das Jubiläum, bei denen ist es natürlich noch nicht 60 Jahre, aber sie feiern mit. Es gab kurze Zeit später auch einen Hort. Die Stadtbibliothek, die war wohl schon von Anfang an hier mit im Gebäude, aber dieses Stichwort alles unter einem Dach, das findet man in den Unterlagen, vor allem ab 1999. Was heißt das genau?
Das Stichwort verspricht mehr, als es halten kann. Alles unter einem Dach war auch das Motto von Launroth, als die Freizeitheime gegründet wurden. Also mehrere Bedarfe vorhalten und befriedigen. Man muss das aber ganz nüchtern sehen. Die Bibliothek hat natürlich aus der eigenen Arbeitssituation heraus besondere Ansprüche. Und wir haben lange darüber diskutiert, ob die Bibliothek im Untergeschoss untergebracht werden kann. Muss sie nicht im Obergeschoss, also im Erdgeschoss untergebracht werden, damit mehr Präsenz erkennbar ist. Die Musikschule hat sofort gesagt, wir brauchen hier Räume, die es ermöglichen, auch alle Instrumente zu bespielen. Also Percussion zu machen, ist schon schwierig. Von daher gibt es eben immer wieder die speziellen Bedürfnisse und das sind auch die Grenzen, alles unter einem Dach. Weil einfach auch, das muss man sehen, der fachspezifische Egoismus da sein muss, das ist auch ganz natürlich, aber er setzt auch Grenzen. Was allerdings möglich ist, dass es eben hier interdisziplinäre Arbeiten gibt. Insbesondere glaube ich auch, dass die Musikschule sich weiter geöffnet hat hier an der Stelle, dass die Kinder in den Seniorenbereich gehen können, um dann auch mit den Senioren zu musizieren oder etwas vorzuführen. Das findet schon statt, nicht? Aber alles unter einem Dach, wenn man es so absolut formuliert, ist mehr, als es leisten kann.
Siehst du das auch so? Ist es mehr, als es leisten kann? Oder
wie naja, wir waren erlebt? Ja, ich will mal sagen, wir nannten uns ein Entwicklungsteam, Kindertagesstätte. Bis dahin war es noch kein Familienzentrum. Das Konzept Familienzentrum ist später formuliert worden. Die Bibliothek, der Seniorenbereich und wir als Stadtteil Kulturarbeit. Und wir haben mehrere gemeinsame Seminare als Entwicklungsteam durchgeführt, um genauere Überschneidungen zu überlegen, worin kann dann die praktische Umsetzung liegen. Also einmal die originäre Aufgabe, die jeder Bereich hat, Kita, Bibliothek, Seniorenbereich und Stadtteilkultur. Und wo gibt es die Schnittmengen? Und wie können diese Schnittmengen sich, wie werden die sichtbar? Als Beispiel, dass die Kita-Kinder donnerstags vormittags von 10 bis 12 gab es das Angebot von der Seniorenabteilung, das Seniorenorchester.
Das gibt es tatsächlich immer noch donnerstag Vormittag von 10 bis 12 probt das Seniorenorchester bei uns im Haus.
Ja, und damals sind dann Kinder aus der Kita zur Probe gegangen, haben sich leise dazugesetzt, um zu sehen, wie die Senioren ihr Instrument spielen. Und dann gab es eine Pause und dann durften die Kinder das Instrument anfassen oder auch mal was ausprobieren, also Begegnung mit dem Instrument, mit dem Senior, und dann haben sie weiter zugehört. Das war also sozusagen auch haptisch nochmal eine andere Begegnung für die Kinder. Und das hat sehr lange stattgefunden, weil die Kinder fanden das total spannend.
Was ich besonders schön finde, wenn ich anfangs gesagt habe, das Konzept offene Jugendarbeit ist nicht verträglich mit dem Standort, weil hier sehr viele Erwachsene und Senioren sind. Da ist ja Konflikte gegeben. Jetzt geht es aber. Es gibt einen offenen Bereich hier im Haus. Ist ja schon an der Front abzulesen, ne? Das war ja der frühere Cafeteria-Bereich. Ich finde, das ist ein gelungenes Experiment, dass sich das Haus dann doch eben wieder mindestens partiell öffnet. Und auch räumlich geht das ja ganz gut. Insofern würde ich das auch einem Entwicklungsprozess zuschreiben. Und das ist dann doch das Typische dieser Einrichtungen, die Flexibilität im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Anforderungen. Die ist da. Und wenn man irgendwelche Prädikate verteilen will, dann kann man schon sagen, einmal Serviceleistungen im Bereich Räume zur Verfügung stellen und Flexibilität im Bereich der Inhalte und der Konzeption. Das hat die ganzen Häuser seit 1961 dann auch begleitet und lässt eben auch zu, dass man immer wieder die Frage nach neuen Antworten stellen darf.
Das klingt eigentlich schon nach einem Art Schlusswort, würde ich sagen.
Ich würde nochmal gerne, ja, weil du vorhin sagtest, dann war der Kita hier und der Hort. Also einen Hort gab es nicht. Und es gab Probleme im Stadtbezirk mit Horten. Und unsere Frage war vom Piratenteam, was müssen wir tun, damit die Kinder, wenn sie aus dem Kindergarten in die Schule kommen, trotzdem das Freizeitheim noch nutzen werden?
Das Piratenteam ist das Planung, was du eben
das
planungst.
Das Piratenteam waren die pädagogischen und Leitungen der einzelnen Bereiche, mhm. Kita, Bibliothek, Seniorenbereich und Stadtteilkultur. Wir hatten ja öfters gemeinsame Dienstbesprechungen und haben natürlich inhaltlich immer nach Schnittmengen gesucht.
Ja.
Und dann auch mit den Eltern gesprochen in der Kita. Und dabei ist herausgekommen, sie würden sich eine Betreuung der Kinder hier im Haus nach der Schule gut vorstellen können. Dann kam Baustein um Baustein. Wir hatten ja noch das mobile Kindermuseum als Bauwagen draußen vor der Tür stehen. Das war nach wie vor ein kleines mobiles Kino, je nach Angebot. Und dann sind wir mit den Eltern in einen Beteiligungsprozess gegangen, um herauszufinden, was passiert. In welchen Räumen können diese Kinder nach der Schule hier im Haus sein? Es gab ja die Kinderkulturwerkstatt. Das war auch ein Phänomen, dass es das erste Haus war, was Kinderkulturräume hatte, die nicht vermietet werden. Und die sozusagen langfristig Projekte unabhängig von Vermietungen in Räumlichkeiten durchführen können. Und dann haben wir gesagt, okay, in diesen Zeitfenstern nach der Schule, 13 bis 16 Uhr, können diese Kinder die Kinderkulturwerkstatt nutzen, die Tonwerkstatt, die Seidenmalereiwerkstatt und die großen Räume, von denen Herr Wuttig gerade gesprochen hat, vor der Bibliothek und auch die Bibliothek selber. Und so kam es dann zur Gründung des Elternvereins Kinderwelten. Und die Eltern haben abwechselnd die Betreuung der Kinder erstmal übernommen, bis es einzelne Väter gab, die gesagt haben, mir würde das Spaß machen, hier jeden Tag bei den Kindern ein Programm mitzuentwickeln. Und es erforderte auch von den Heimwarten, Betrieb und Service eine große Toleranz, immer wieder die Räume, die nicht belegt waren, diesen Kindern zur Verfügung zu stellen. Das waren wechselnde Räume. Heute gibt es einen festen Raum für Kinderwelten. Das hat sich gedreht aus Erfahrungen heraus. Aber der hohe Anspruch war damals, wir gehen in die leerstehenden, wechselnden Räume und schaffen eine Schulaufgabenhilfe. Wir schaffen ein pädagogisch-Kulturprogramm im Rahmen auch dieses
klingt auch ein bisschen piratenmäßig.
Mobilen Kindermuseums. Und wir waren auf dem Weg. Und ich treffe heute noch Eltern, deren Kinder ja längst erwachsen sind, die sagen, was haben wir damals einen Spaß gehabt, miteinander sowas zu entwickeln.
Was ja auch erst in den letzten Jahren hinzugekommen ist, ist die Lernoase als Ort für digitale Medien bei uns im Haus. Gestartet als eigenständiges Projekt und dann aber integriert ins Freizeitheim. Wie kam es dazu?
Und die Genesis dieser Lernoase macht sich fest an dem Bundesprogramm Lebenslanges Lernen. Und wir hatten damals, insbesondere auf Initiative auch von Bärbel Kuhmeier und Christina Bötel, die Idee, uns daran zu beteiligen. Und dann ging es um die Frage, ja, wie heißt denn dieses Projekt eigentlich und was machen wir? Und dann hatte ich die etwas abenteuerliche Idee zu sagen, das ist Fluxus. Und daraufhin bin ich gefragt worden, was heißt eigentlich Fluxus? Alles und gar nichts.
Als Kunstrichtung.
Als Kunstrichtung, den Zufällen entgegengehend und schauen, was draus wird. Das ist auch ein Stück weit Philosophie der Menschen, die etwas lernen wollen. Und lebenslanges Lernen heißt jetzt nicht biografisch, altersmäßig bis 95, sondern wir definieren lebenslanges Lernen so, dass wir sagen, an ungewöhnlichen Orten auch kann man lernen. Also nicht nur das schulische Lernen, das berufsspezifische Lernen, Stichwort Bildungsanstalten, Universität, Hochschulen etc., sondern auch in Kultureinrichtungen kann man lernen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, selbst zu lernen. Und deswegen wurde das Projekt Selbstlernzentrum entwickelt. Und Selbstlernzentrum bedeutete, dass man mithilfe eines Programms zum Beispiel Sprachen erlernen kann. Und da war eine Zielgruppe ganz wichtig für uns, die Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, die entsprechenden Leistungsnachweise B1, B2 etc. machen müssen, dass die in die Lage versetzt werden, an einem öffentlichen Ort entsprechende Grundkenntnisse zu bekommen und auch über die entsprechenden Programme Fähigkeiten entwickeln können.
Das war die Ausgangsidee sozusagen.
Das war die Ausgangsidee. Und das war aber die Frage, wer sind eigentlich die Partner? Da haben wir gesagt, gut, das ist die Volkshochschule erstmal als Erwachsenenbildungseinrichtung. Und dann aber eben auch möglicherweise im Freizeitheim. Da gibt es eine Möglichkeit, räumlich eine Möglichkeit. Und deswegen wird mal überlegt, das im Freizeitheim unterzubringen. Und da vielleicht sogar auch die Kombination mit der Bibliothek, die ist auf der gleichen Ebene. Und wenn man dann möglicherweise Literatur haben muss, weil man sich für bestimmte Dinge interessiert, dann kann man die Literatur sofort dort bekommen. Man kann auch Tageszeitungen dort bekommen. Das heißt also, selbstgesteuertes Lernen als ein Grundprinzip, ausgehend von der Eigenständigkeit des Menschen. Und wir bieten Raum und Medien. So, das war die Grundidee. Und daraus ist dann die Lernoase geworden und ist wieder ein Beispiel dafür, dass es eine Anfangsidee gibt, einen Baustein gibt und dann entwickelt und trägt sich das aufgrund der Umstände prozesshaft selbst. Und dafür ist das Haus wieder ein ja geradezu prädestinierter Ort.
Was sicher geblieben ist, ist jetzt zurück auf das Fluxus, dass es ein Experimentierraum ist, immer noch für verschiedene Formate rund um digitale Medien und das beinhaltet ja sowohl Mentoring-Programme als auch Creative Gaming, als auch die unterschiedlichsten Dinge, aber immer mit Digitalität.
Ja, aber wichtig ist, dass die Menschen eben eigenständig dahin gehen können. Denn der Urtrieb des Menschen besteht im Sammeln und Jagen. Kompetenzen sammeln. So, und welche Bedingungen braucht man dafür? Und wir als Kultureinrichtung stellen die Rahmenbedingungen zur Verfügung. Aber ausfüllen muss es dann auch der Mensch.
Ja, wir machen schon
manchmal,
Angebote
manchmal auch.
Anleitung,
aber auch eigenverantwortlich.
Das war ja ursprünglich auch mal tatsächlich mit so einem festen PCs, die da installiert waren, wie man das aus Bibliotheken oder ich früher aus der Uni noch kannte, so ein PC-Raum und so. Aber das war natürlich auch zu einer bestimmten Zeit der Bedarf und das ist es jetzt natürlich nicht mehr, weil jeder mit seinen kleinen digitalen Endgeräten arbeitet und wir dann eher über Angebote kultureller Bildung oder Leute zusammenbringen über digitale Medien, sowas dann arbeiten. Ja. Viele offene Gruppen auch in dem Bereich.
Als Bürger kann ich jetzt sagen, außenstehend ist es ja auch so, als Seniorin kann ich ja auch mir eine Schülerberatung im Umgang mit meinem Handy hier holen oder im Umgang mit meinem Laptop.
Ja genau, das ist eine von den offenen Gruppen, die über viele Jahre schon läuft, ne? Schülerinnen, Schulen, Senioren.
Und das sollte eigentlich ganz publik sein, dass jeder hierher kommen kann mit seinen Fragen.
Als ich das Plakat gesehen habe vorne, habe ich sofort die Erinnerung gehabt an eine Überschrift, für die ich mich damals selbst eingesetzt habe. Ich habe nämlich mal gesagt, das ist das Labor der Lebenserfahrungen. Der 12- und 14-Jährige hat Erfahrungen mit seinem PC und der 80-, 70-, 60-Jährige hat Erfahrungen aus dem Leben. Und wenn die beiden in den Dialog treten, dann können sie sich gegenseitig bereichern. Und deswegen ein Labor im Sinne von, wir experimentieren mit dem, was wir wissen. Wir begegnen uns und versuchen an der Stelle einen Austausch zu organisieren. Das ist ganz wertvoll.
Generationsübergreifender Austausch.
Ja.
Ja. Ja. Ja, und das ist ja was, was nicht nur die Lernoase betrifft, sondern auch eigentlich das Freizeitheim insgesamt.
Ja, aber leider war die Abteilung für Senioren damals nicht so ganz gerne bereit, so ein Projekt mitzumachen.
Ist jetzt anders. Jetzt öffnen die sich auch über
für verschiedene. Ja, ich habe zum Beispiel auch diese Idee gehabt, dass ich gesagt habe, Paul hat einen Werkzeugkasten und Grete möchte gerne ins Theater gehen. Was heißt denn das? Ich sage, ja, Paul kann den Stecker reparieren und die Glühbirne einschrauben und Grete kann das nicht mehr mit 72. Aber die möchte gerne ins Theater, alleine geht sie nicht hin. Und da muss Paul da mitmachen. Und dann wurde ich bezeichnet als Förderer für Schwarzarbeit. Da habe ich gesagt, verrückt. Ne? Also Handwerkerdienste privat anbieten und sagen, ich mache das und auch ein 65-Jähriger kann vielleicht noch mal die Küche tapezieren. Ne? So, Schwarzarbeit.
Na, heute heißt das Tauschring.
Oder nebenan.de oder ja. Nachbarschaftshilfe.
Ne? Also verrückt. Ja. Na gut, das ist nun 25 Jahre her.
Vielleicht tatsächlich noch zwei Fragen. Die eine wäre, habt ihr irgendeine lustige, nette, seltsame Anekdote, die ihr mit dem Freizeitheim verbindet, wo ihr euch gern dran erinnert?
Also ich erinnere mich gerne an den Tisch der Kulturen, den wir im Fahrenwalder Park, glaube ich 2002, das erste Mal durchgeführt haben. Da war ein 200 Meter langer Tisch aufgebaut, quer durch den Park mit einer Tanzbühne aus Holz ausgelegt und wir haben da wirklich unter den verschiedensten Aspekten gemeinsam ein Kulturfest gefeiert. Und damals war ja der Tisch der Kulturen schon mal in Hainholz durchgeführt worden und wir waren die Zweiten, die das gemacht hatten und das war noch was ganz Besonderes, das lief unter dem Motto Hallo Fremder.
Ja.
Also das Thema Feiern zieht sich so ein bisschen durch deine Zeit durch, habe ich das Gefühl.
Ja, weil ich hatte gelernt im Listerturm, dass es wichtig ist, so Markt der Möglichkeiten zu organisieren mit verschiedenen kleinen Bühnen in dem Wald, also der Eilenriede, Künstler auftreten zu lassen. Und das haben wir eigentlich immer Kulturfrühstückchen genannt. Und dieser Markt der Möglichkeiten zeigte dann immer, dass nicht nur die Bühne künstlerisch bespielt wird, sondern dass es danach auch eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Bier geben kann.
Mhm. Was haben Sie für eine Anekdote, an die Sie sich gerne erinnern? Also im Zusammenhang mit Freizeitheim natürlich.
Ja, es fällt mir schwer. Und wenn, sind es dann Internas, die man nicht...
Die wir hier nicht ausplaudern wollen.
Nicht öffentlich machen kann.
Zum Abschluss, was wünschen Sie beide dem Freizeitheim zum Geburtstag?
Ich wünsche dem Haus weiterhin Vitalität in dem Bemühen, Menschen, die diese demokratische Gesellschaft mittragen wollen, anzusprechen, ein Forum abzugeben. Und wenn wir an die eigene oder an die frühere Bezeichnung denken, Heim, hört sich ja so ein bisschen nach Buttermilch und Spucker an, dann würde ich jetzt sagen, diese Stadtteilkultureinrichtungen sind Heimstatt demokratischen Handelns und demokratischen Teilhabens. Das wäre so mein Wunsch, dass diese jetzt erkennbare Linie sich weiterentwickelt und irgendwann mal vielleicht in 10, 15, 20 Jahren ein Teilbereich dieses Hauses sich als Forum für Demokratie darstellen kann.
Als ehemalige Kollegin wünsche ich dem Team vom Betrieb und Service, dem Team der Verwaltung, der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden eigentlich gutes Gelingen und auch die Kraft, mal 5 Grad sein zu lassen. Es ist eine sehr anstrengende Arbeit im Schichtdienst. Es ist eine sehr anstrengende Arbeit, diesen Beteiligungsprozessen immer gerecht zu werden. Und dir ganz persönlich wünsche ich eine gute Hand für die Leitung und dabei eben auch dieses 5x5 gerade sein zu lassen. Und letztlich, genau, lachen und Freude und eine gewisse Leichtigkeit einfach auch zu behalten. Und dass diese Stimmung im Haus einfach so ist, dass der Bürger auch merkt, boah, die haben Spaß an ihrer Arbeit.
Vielen Dank.
Ja, und ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich die etwas übergeordnete Adressatenbindung vorgenommen habe, bin aber dankbar, dass Ulrike da nochmal auf die alltägliche Situation des Arbeitens auch eingegangen ist.
Vielen Dank.
Haben wir aber nicht abgesprochen.
Nee. Ach so, ich hatte sie ja vorher schon eine Weile alleine gelassen, dachte, da haben sie schon alles genau abgesprochen.
Nein, überhaupt nicht.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben für das Gespräch und den gemeinsamen Rückblick auf die letzten, naja, fast auf die letzten 60 Jahre.
Ja, und dann gucken wir mal nach dem Ausblick, was noch kommt.
Wir greifen die Septemberfeste, von denen du eben gesprochen hast, auf und feiern im September das Jubiläum, und zwar am 20. September. Herzliche Einladung an Sie beide und an alle, die das hören.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Ja.